Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Willkommen bei der Plattform auf Radio Free FM. Mein Name ist Rudolf Arnold und es geht heute um Look Ahead, ein Projekt des Oberlin e.V. Und bei uns zu Gast ist Jochen Beuter. Hallo Jochen.
Hallo, schön, dass ich da sein kann.
Jochen, wenn du dich mal so ein bisschen vorstellst, dass die Leute, die da draußen an den Geräten sitzen, wissen, wer hier bei mir im Studio sitzt.
Genau, also ich bin der Jochen Beuter, wie gesagt. Ich bin 50 Jahre, habe 4 Kinder und arbeite seit mittlerweile knapp 25 Jahren im Oberlin als Jugendsozialarbeiter.
Okay, jetzt zum Thema Oberlin. Woher kommt eigentlich der Name? Also mir geistert er schon lange im Kopf rum, also auch in meiner Kindheit habe ich das schon ab und zu gehört, Oberlinheim und solche Sachen. Aber was oder wer ist Oberlin?
Also der Johann Friedrich Oberlin war ein Sozialreformer, Pfarrer und Pädagoge aus dem Elsass, der viel in Frühpädagogik gemacht hat und als einer der Väter von der Kindergärten gilt. Und in Ulm ist es angekommen, oder gab es das erste Oberlin-Kinderheim 1960, das ist jetzt 66 Jahre quasi jung.
Okay. Und da hat sich es also ganz schön weiterentwickelt. Ihr habt jetzt aber nicht nur dieses Kinderheim, da ist eine ganze Menge dazugekommen.
Genau, das Kinderheim gibt es in dieser Form nicht mehr. Wir haben viele Kinder- und Jugendwohngruppen, die aber dezentral sind. Das ist nicht mehr in einem großen Komplex, wie das früher häufig war. Die sind über das ganze Stadtgebiet eben verteilt und sind noch viele weitere Standbeine dazugekommen, ambulante Hilfen, weitere stationäre Hilfen, wir haben Naturkindergarten mittlerweile mit dabei, wir machen sozialpädagogische Familienhilfe und solche Dinge mehr, genau.
Ich habe auch gelesen, irgendwo, dass er auch Jugendarbeit macht. Herrlingen gibt es jetzt anscheinend einen Jugendtreff, also nicht mehr den berühmt-berüchtigten Jugendtreff Blaustein aus den 70er Jahren, sondern ihr macht jetzt auch in Herrlingen was.
Genau, also das gehört auch zu unserem Portfolio sozusagen. Wir sind nicht mehr nur in Ulm unterwegs, sondern auch im Alb-Donau-Kreis, in Munderkingen, Ehingen, Blaustein, Herrlingen, haben da diverse offene Jugendtreffs und auch weitere Angebote, die früher nur in der Stadt Ulm von uns angeboten wurden.
Jetzt steht der Oberlin e.V., das heißt eingetragener Verein. Wie hat man das zu verstehen?
Das ist eine gute Frage. Also ich weiß tatsächlich nicht, wann sich der Oberlin die Vereinsstruktur gegeben hat. Aber das hat natürlich, denke ich, Gründe, wie man finanziert werden kann. Mittelfinanzierung als Verein hat man da bestimmt andere Möglichkeiten, wie man das im freien Raum tut.
Es ist halt jetzt ein Verein und hat eine Satzung, einen Vorstand und so weiter.
Exakt.
Aber ja. Ihr macht ziemlich viel, das haben wir ja jetzt gehört, ein ziemlich breit gestreutes Portfolio, wie du das so schön genannt hast. Ich würde sagen, wir machen eine klitzekleine Musik und es geht heute um das Projekt Look Ahead. Und dieses Projekt, das hat auch eine Vorgeschichte. Und zu dieser Vorgeschichte hören wir dann nachher.
Radio Friff.
Jochen, das Projekt Look Ahead, auf das wir nachher im Speziellen dann eingehen, das hat ja eine Vorgeschichte. Erzähl mal so ein bisschen drüber.
Ja, genau. Also es ist so gewesen, dass wir in den Jugendwohngruppen von uns ganz selten mal unbegleitete minderjährige Flüchtlinge hatten, wie sie damals genannt wurden. Das war so ein bisschen die Ausnahme, aber dann 2014, 15 kam da ziemlich viel Bewegung rein. Wir hatten deutlich mehr von den unbegleiteten Minderjährigen und da war klar, dass die auch teilweise in den Gemeinschaftsunterkünften landen, eigentlich unter 18 immer in der Jugendhilfe, aber das gab eine Altersbestimmung quasi durch die Stadt Ulm, weil die oft keine Papiere hatten und da war klar, sind auch junge Leute dabei, die dann den gleichen Bedarf haben wie die, die bei uns in den Wohngruppen landen, die aber in der Gemeinschaftsunterkunft untergebracht sind, was natürlich vom Setting her für so einen jungen Mensch viel komplizierter ist, mit viel weniger Unterstützung verbunden. Und in dem Rahmen haben wir dann damals Indalo gegründet, aus der Taufe gehoben. Das war, ist eine Kontakt- und Anlaufstelle gewesen in der Hasslerstraße mit schönen Räumlichkeiten, wo man auch kochen konnte. Kleines Büro. Wir hatten da dann Kicker und Sitzmöglichkeiten. Und das war so ein bisschen der Anfang.
Mhm. Dieser Name Indalo, was bedeutet der?
Also Indalo, das ist aus dem südspanischen Raum und bezeichnet eine Figur, die als Höhlenmalerei in Südspanien gefunden wurde. Das ist so ein Männchen mit ausgestreckten Armen, so ein Halbkreis außenrum.
Aha.
Und das symbolisiert, ist ein Schutzsymbol. Also der Halbkreis symbolisiert den Regenbogen und eben das Indalo-Männchen, die Figur, ist eine Schutzfigur und das fand man ja ganz passend.
Ja, und wenn sie den Arm ausbreitet, also so auch willkommen.
Genau, symbolisch. So kann man das, ja.
Ja, was habt ihr denn da genau gemacht in dieser Unter-, was heißt, was war das so in der Hasslerstraße?
Eine Beratungsstelle, genau. Da hatten wir, wie gesagt, wenn man reingekommen ist, war ein großer Raum mit Sitzgelegenheiten, Tischkicker, Küche, eine kleine Toilette hatten wir hinten drin und dann hatten wir ein separates Büro, wo man auch die Türe zumachen konnte. Und da hatten wir mittags Beratungszeiten freie. Das haben wir jetzt auch durch uns beibehalten bis heute. Also ohne Termin, ohne Voraussetzung einfach kommen. Das wurde relativ schnell angenommen und wir haben dann Einzelberatung gemacht. Wir haben Bewerbungen geschrieben, wir haben nach Schulden geguckt. Wir haben geguckt, ob sie vielleicht einen Sprachkurs irgendwie bekommen können. Und auf der anderen Seite sind die Jugendlichen miteinander in Kontakt oder die jungen Erwachsenen miteinander in Kontakt gekommen im Aufenthaltsraum, haben miteinander Kicker gespielt und das war sehr schön zu beobachten. Die Gedanken habe ich mir nicht gemacht, dass auch Geflüchtete Ressentiments eventuell untereinander hegen mit Afrikanern und Afghanen. Die haben auch ein bisschen gefremdelt und das war total schön zu sehen, dass die da einfach in Kontakt gekommen sind. Mhm. Die haben sich dann bei uns einmal gesehen, dann haben sie sich vielleicht öfter mal gesehen, dann haben sie vielleicht mal zusammen Kicker gespielt und dann haben sie sich in der Stadt Hallo gesagt, was sie vorher nicht gemacht hätten. Und das ohne, dass man den Fokus so drauf legt und sagt, so, ihr müsst jetzt da miteinander euch kennenlernen oder so. Das war was sehr Schönes.
Also einfach als Begegnungsstätte das Ganze auch. Also nicht genau, nur Beratung, auch Begegnung. Die Sprachkurse, habt ihr die gemacht oder habt ihr das über VH oder Schulen oder wie ist das gelaufen?
Genau, also das ist so, dass wir die Dinge, die wir machen konnten, also 1:1 bisschen Bewerbungen schreiben, kleinere Sachen klären, wenn es irgendwo Schwierigkeiten gibt, das haben wir vor Ort gemacht und Sprachkurs brauchen wir ja relativ viel Man- und Womanpower, das konnten wir jetzt nicht, haben wir nicht angeboten in dem Sinne, sondern haben da vermittelt, waren da ganz oder sind nach wie vor ganz gut vernetzt, damals mit der Kontaktstelle KAM in Ulm, die gibt es glaube ich in der Form leider nicht mehr, mit Invia, Jugendmigrationsdienst, die ganz viel in dem Bereich machen und haben die dann weiter vermittelt im Prinzip.
Wie war das bei euch? Waren das jetzt überwiegend männliche oder weibliche Geflüchtete?
Also da die aus unseren Wohngruppen kamen und alleinreisende Minderjährige sind in aller Regel junge Männer oder Jungs in dem Fall. Also sind ja noch Jugendliche. Wir hatten aber durchaus auch ein paar junge Frauen und Mädchen bei uns, vor allem auch im Sommerprogramm, das wir dann gemacht haben, weil das offen war. Also das Indalo war insgesamt offen, nicht nur für unsere Wohngruppenjugendlichen, sondern auch für andere. Eben Gemeinschaftsunterkunft ist da in der Nähe. Da waren dann auch ein bisschen ältere, über 18-Jährige dabei. Und da kamen dann schon auch Mädchen, gerade im Sommerprogramm wurden die angemeldet, mit ihren Familien in Ulm gelandet sind.
Und du warst da auch in der Hasslerstraße?
Genau, da war ich dabei mit meinem Kollege Uwe Sandlos, mit dem ich heute immer noch zusammenarbeiten darf. Das ist sehr schön, das freut mich sehr. Der war zwischendurch mal weg und noch eine weitere Kollegin war da mit dabei. Da waren wir zu dritt im Prinzip in dem Team.
Gibt es irgendwelche Erlebnisse, irgendwelche Dinge, die du noch in Erinnerung hast, wo du sagst, ja, das war jetzt eine tolle Sache, ja, aber muss jetzt nicht unbedingt die Negativen, man kann auch mal die tollen, so schöne Sachen, ein bisschen hast du ja schon angedeutet, dass also zum Beispiel die Afrikaner und die Afghanen da miteinander irgendwann mal gespielt haben. Gibt es noch irgendwelche weiteren Sachen, an die du dich erinnerst?
Also es ist so, dass wir neben der reinen Beratungstätigkeit auch mit denen ein bisschen Nachhilfe machen konnten, haben wir auch zum Teil Ehrenamtliche dabei gehabt, die da mitgeholfen haben und hatten dann später noch Pasito hieß das. Das ist ein Fantasiename, das hat jetzt keine bestimmte Bedeutung. Aber da haben wir angeboten für junge Leute, die noch keinen Sprachkurs haben, die noch keinen Schulplatz haben, dass die ein bisschen Alltagsdeutsch lernen können. Und da hat sich gezeigt, dass wir einfach durch unsere Struktur da wirklich gut geeignet sind. Ich erinnere mich an einen jungen Mann, der hatte oft Kopfschmerzen, die sagen, oder Stress im Kopf, wie sie es oft benennen. Und wir haben dann gesagt, du, setz dich raus auf die Terrasse, mach ein bisschen Pause und wenn es geht, dann kommst du wieder. Und das hat dem unheimlich gut getan, dass er das machen konnte. Und der hat Stück für Stück seinen Hauptschulabschluss dann hingekriegt. Der hat dann irgendwann die Pflegehelferausbildung gemacht und ist mittlerweile in Bonn am Klinikum und macht da seine Gesundheitspflegerausbildung, Fachkraftausbildung.
Das ist doch dann schön, wenn man sieht von Leuten, die einfach, ich sage jetzt mal verkürzt, mit Kopfweh kommen und dann irgendwo einen Ausbildungsplatz oder eine Ausbildung an Beruf dann haben.
Ja, und da sieht man auch, was eben die der Stress mit kann ich bleiben, darf ich bleiben, das war ein junger Mann aus Gambia, die hatten keine so gute Bleibeperspektive und dieses Damoklesschwert, wenn das über den Leuten schwebt, dann trübt das eben, färbt es in alle Bereiche ab und macht es total schwer, sich auf andere Dinge zu konzentrieren. Aber der hat eben durch diesen Freiraum, den er hatte, dann das mit uns Stück für Stück und nicht nur mit uns, auch mit anderen hingekriegt, so einen tollen Weg zu machen. Das ist natürlich schön.
Wie habt ihr denn da offen gehabt? Montag bis Freitag oder auch am Wochenende? Wie war das?
Genau, also das war tatsächlich so, Montag bis Freitag nachmittags und am Donnerstag haben wir noch einen Spieletreff gehabt, der dann von 17 bis 20 Uhr oder 21 Uhr dann ging. Da hat man dann einfach, da war klar, findet jetzt keine Beratung statt, sondern da spielt man Kicker, Uno, trinkt Tee, isst Plätzchen in der Weihnachtszeit oder kocht mal zusammen. Das ist schon mal sehr beliebt gewesen. Mhm. Genau, am Wochenende jetzt nicht. Wäre aber theoretisch auch möglich gewesen, wenn der Bedarf oder die Nachfrage gewesen wäre.
Und vormittags, da habt ihr Büroarbeit gemacht, oder?
Also
sowas Ähnliches.
Das haben wir auch nachmittags nebenher gemacht, weil das sind keine drei vollen Stellen gewesen, sondern wir sind mit einem Teil immer noch woanders gewesen. Ich habe vorher das Pasito angesprochen, das war dann vormittags eben auch mit anderen Kollegen zusammen. Zum Teil mit den gleichen Jugendlichen gab es Überschneidungen oder jungen Erwachsenen und dann mittags eben die freien Öffnungszeiten.
Okay, dann würde ich sagen, wir machen eine kleine Musikpause und schauen uns dann die Entstehung des Projekts Look Ahead an. Bei uns zu Gast Jochen Beuter, er ist Sozialarbeiter bei Oberlin e.V. Und wir haben vor der Musik uns so ein bisschen drüber unterhalten, über solche Projekte wie Indalo, Pasito und so weiter, all die als Vorläufer von Look Ahead gelten. Tja, jetzt geht's um Look Ahead tatsächlich. Was ist es und wie ist es entstanden?
Genau, es ist aus Geldnot entstanden, sage ich jetzt mal, weil das tolle Indalo-Projekt sind die Mittel immer mehr geschwunden. Wir hatten dankenswerterweise von der Stadt noch über den Integrationsfonds oder wie er genau hieß, Möglichkeiten da noch ein bisschen weiterzumachen. Und dann ist uns in dem Zeitraum angetragen worden, das Projekt Männlich Jung Geflüchtet, finanziert durch das Ministerium Soziales, Gesundheit und Integration Baden-Württemberg. Da hat es sich um eine Projektausschreibung gehandelt von einem Modellprojekt, das an mehreren Standorten in Baden-Württemberg installiert werden sollte, um neue Handlungsansätze in der Sozialarbeit mit von riskanten Lebenslagen bedrohten jungen Geflüchteten zu erproben. Und da haben wir glücklicherweise den Zuschlag gekriegt für 4 Jahre und dann nochmal eine Verlängerung von 2. Und da 2 Projekte leider ausgestiegen sind in Baden-Württemberg, hatten die anderen dann noch bis August letzten Jahres die Möglichkeit weiterzumachen.
Jetzt hast du das Stichwort Risiko genannt. Was waren das für Risiken?
Also die Risiken sind aus unserer Sicht, weil wir häufig mit unbegleiteten jungen Geflüchteten, auch jungen erwachsenen Geflüchteten zu tun haben, die zum Teil eben schwerwiegende Erlebnisse im Heimatland hatten oder zusätzlich leider natürlich auch auf der Fluchtroute. Oft versuchen sie aus dem Land zu kommen, wo es akut gefährlich ist und erleben dann auf der Route traumatisierende Geschichten. Und die meisten, denke ich, haben da Traumas erlebt, was nicht heißt, dass alle traumatisiert sind. Aber allein durch ihren Status als Geflüchtete und ohne Sprache in Deutschland sind sie natürlich tendenziell stärker gefährdet von risikohaften Verhalten. Sei es jetzt, dass sie irgendwie illegal vielleicht ihre Gelder beschaffen, wenn sie nicht wissen, wie sie wie sie ihr Leben finanzieren sollen oder aufgrund der Erlebnisse eben suchtanfälliger sind. Das war so der Hintergedanke vom Land Baden-Württemberg. Und konkret gab es die Krawallnacht in Stuttgart damals, wo angeblich viele Geflüchtete beteiligt waren, was sich im Nachhinein rausgestellt hat, dass das gar nicht stimmt, sondern dass das hauptsächlich Leute waren, die in Deutschland auch geboren sind und gar keinen Fluchthintergrund hatten. Genau, aber das hat dazu beigetragen, dass das Projekt auch ein bisschen finanziell stärker ausgestattet wurde.
Er wurde halt auch von den üblichen Medien und sozialen Medien dann auch hochgepusht. Das ist klar, kennt man ja irgendwo.
Ja, genau.
Okay, wie viele Leute waren denn da insgesamt beteiligt? Wenn ich jetzt von Leute rede, meine ich jetzt eben männlich jung geflüchtet.
Als Zielgruppe. Also es ist so, genau, wir haben also ich habe mal so ein bisschen geguckt, so ganz genau, so scharf haben wir die Daten nicht von den Anfängen, aber da wir das dokumentieren mussten für das Projekt Look Ahead, eben das Teil von Männlich Jung Geflüchtet war, da haben wir über 300 Leute, hatten wir da Kontakt, bei manchen wenigen nur einmal, bei ganz vielen haben wir häufiger Kontakte. Zum Teil kommen auch Leute über viele, viele Jahre gar nicht. Und wir hatten dann, es kommt dann vor, dass jemand nach 5 Jahren oder so aus den Anfangszeiten von Indalo dann nochmal auftaucht. Wenn irgendwas ist, wo sie nicht richtig wissen, wo sie sich hinwenden sollen, dann kommen die zu uns. Und das Schöne ist, dass wenn im Freundes- oder Verwandtschaftskreis Leute neu nach Ulm kommen, dass die relativ schnell mit zu uns bringen, was den Riesenvorteil hat, dass sie schnell irgendwo angebunden sind, weil das ist für uns das A und O. Das merkt man immer wieder, je früher man die Leute kriegt, je früher die Unterstützung kriegen, auch bei den Basissachen, desto besser kommen sie hier an, desto weniger Folgeprobleme haben sie, desto weniger Schwierigkeiten mit Finanzen oder sonstigen Dingen. Und das ist natürlich sehr schön, dass das so gewachsen ist.
Wie ist das Ganze abgelaufen? Wo habt ihr das zum Beispiel gemacht?
Also es ist so, dass wir die Räumlichkeiten, die wir bei Indalo hatten, die mussten wir leider aufgeben. Das war von der Miete her nicht mehr zu finanzieren und sind dann in eigene Räumlichkeiten, die ein bisschen beengt waren. Das war dann aber auch Corona-Zeit damals. Da war es mit direktem Kontakt eh schwierig zwischendurch. Das haben wir dann über Videocall und Telefonate und so versucht aufzufangen, was ganz gut funktioniert hat. Oder einzeln mit Abstand und solche Geschichten. Man vergisst es ja recht schnell, wie das damals war. Und haben dann die Möglichkeit gehabt, nachdem das Corona-Testcenter am oberen Eselsberg aufgelöst wurde, konnten wir in die Räumlichkeiten der Sparkasse oben. Da hatten die nämlich ihr Lager drin und dann war das frei. Und das ist glücklicherweise direkt unterhalb von unserem Haupthaus sozusagen, in der Wirchhofstraße 6. Und wir sitzen jetzt unten links neben dem Rewe in den alten Räumlichkeiten der Sparkasse.
Ah, okay. Da fahre ich manchmal vorbei, wenn ich zur Uni fahre mit einem Fünfer. kenne ich. Also da habt ihr jetzt Räume.
Genau, richtig.
Und wie ist denn da so ein typischer Fall abgelaufen? Eigentlich klar, Datenschutz, keine Namen, nichts, aber einfach 1-2 Beispiele.
Also es ist häufig so, dass die jungen Leute kommen, weil sie Arbeit suchen. Ja, die fragen wegen Lebenslauf, wegen Bewerbungsschreiben, fragen, wo können sie denn Arbeit finden. Das ist häufig der Einstieg, weil wieder den Beteuerungen von manchen Politikern die jungen Leute sehr wohl alles andere wollen, außer beim Jobcenter landen. Die wollen weg vom Jobcenter. Wenn man mal beim Jobcenter ist, ist es auf gut Deutsch scheiße. Mhm. Und das versuchen sie zu vermeiden. Das ist der Einstieg oft. Und dann kommen häufig auch Probleme mit dem Jobcenter oder mit Antragstellung oder so dazu. Oft Sprachprobleme, dass die das System auch nicht richtig verstehen, ist natürlich schwierig. Wenn ich eine Arbeit finde, muss ich das sofort im Jobcenter melden. Manchmal kriege ich den Arbeitsvertrag, aber noch nicht. Ich fange da schon an. Die sagen, ja, ich schicke dir den dann. Und dann gehen sie irgendwann, weil sie denken, ich brauche ja einen Vertrag, gehen sie dann zum Jobcenter. Und die sagen, ja, warum hast du nicht gesagt, dass du angefangen hast, arbeite? Jetzt haben wir dir schon auszahlt. Mhm. Und jetzt muss ich es zurückzahlen. Und dann, solche, da fängt es dann an. Und genau, also das ist, wie gesagt, oft ein Einstieg für weitere Kontakte.
Ja, da gibt es ja sicherlich eine Sprachbarriere. Wie ist denn das abgelaufen? Ich meine, die können ja vielleicht nicht alle Englisch, ich weiß es nicht. Und ich nehme jetzt nicht an, dass du Pashto oder Dari kannst.
Also es ist tatsächlich so, dass die meisten Leute, mit denen die zu uns kommen, aus Syrien sind. Anfangs auch viel Afghanistan, das war aber eher 2014, 15, 16, 17. Eritrea haben wir auch einige, aber die Hauptgruppe ist aus Syrien. Da gibt es ein paar, die können schon Englisch, aber das sind wenige. Wir haben da querbeet wirklich alles vom Uni-Absolventen bis zum nicht in Arabisch alphabetisiert. Und da, ja, wir helfen uns über technische Möglichkeiten, sage ich mal, irgendwelche Translator, mit denen das ganz gut funktioniert. Und mittlerweile sind wir einfach schon so lang dabei und haben so viele Kontakte und junge Leute, die dann uns kennen und uns quasi vermitteln oder die jungen Leute zu uns vermitteln und die begleiten die häufig auch.
Ah, die kommen dann mit und die sind der jeweiligen Sprache mächtig.
Genau, die übersetzen dann.
Okay.
Ja. Also ich habe ein Beispiel von einer Familie, das Sprache steht immer über allem, das ist in aller Munde im wahrsten Sinn des Wortes, das ist auch richtig, weil das für die Integration natürlich unheimlich wichtig ist, die Sprache zu lernen. Funktioniert teilweise auch über Arbeit, wenn man arbeitet in dem entsprechenden Umfeld, lernen die natürlich auch, aber wir versuchen auch immer da Sprachkurse zu finden. Und ich habe eine Familie im Kopf, da hat der kleine Bruder übersetzt. Der ist natürlich... Ich habe ihn immer wieder gefragt, was er denn sonst macht, ob er genug Zeit hat, weil er hat viele Geschwister und da waren einige bei mir, vor allem für die Brüder hat er viel übersetzt und der war damals, schätze ich, 10 oder so oder 11 und mir war das immer ein bisschen unangenehm, aber es war trotzdem hilfreich und ich habe nach und nach so mehr oder weniger die ganzen Geschwister von ihm kennengelernt. Und zwei seiner Brüder, die tun sich nach wie vor, die sind jetzt seit 10 Jahren in Deutschland, unheimlich schwer. Die brauchen immer noch einen Dolmetscher. Die große Schwester hat schon vor 5, 6 Jahren eine Ausbildung angefangen als medizinische Fachangestellte. Die andere Schwester macht das Berufskolleg, spricht quasi akzentfrei Deutsch, ist natürlich hier auch aufgewachsen, also in einer Zeit angekommen, da waren die Brüder, die waren schon 18, 19 und die anderen waren noch jünger, sind dann hier in die Schule gegangen und da sieht man das dann ganz krass, wie das auch innerhalb von einer Familie differieren kann. Und der junge Mann war jetzt letztens bei mir und hat gesagt, er hat jetzt seinen Abschluss und ich habe ihn gefragt, was er jetzt dann macht und dann hat er gesagt, er macht eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker. Und das fand ich total toll, weil das nicht einfach ist, da reinzukommen. Und er hat da ein Praktikum gemacht beim Autohaus Seiler in Ulm und die haben gesagt, das hat uns gefallen, wie du geschafft hast. Und jetzt kann er da die Ausbildung anfangen.
Ja, das ist doch eine tolle Sache. Du hast jetzt gerade das Stichwort Familie genannt. Das ist sicherlich für manche, die jetzt da flüchten, eine ziemlich schlimme Erfahrung, von der Familie weg zu sein, hier allein. Man weiß nicht, was ist mit der Familie, was passiert gerade mit denen. Ist nicht da, der Bruder ist nicht da, die Mama ist nicht da, Papa, Oma, alle fehlen. Wie gehen die damit um?
Also es ist nicht selbstverständlich, dass die da von sich aus drüber sprechen. Also manchmal erfährt man es nebenher und am deutlichsten erfährt man es leider meistens nebenher, wenn es richtig dramatisch wird und wenn die Eltern schwer krank sind oder auch im Sterben liegen und die jungen Leute dann bei der Ausländerbehörde fragen, ob sie ins Heimatland reisen dürfen und das dürfen sie aber eigentlich nie in der Regel. Und das ist natürlich sehr schmerzlich und sehr schwierig. Aber manchmal gelingt's. Manchmal reisen sie dann, dürfen ins Nachbarland reisen und dann kann man es vor Ort organisieren, dass sie sich dann im Nachbarland treffen. Eritrea zum Beispiel ist so, dass sie dann oft in Äthiopien, da dann der Kontakt stattfindet. Und manchmal gibt es auch wirklich Happy-End-Geschichten. Das war jetzt nicht in dem Zusammenhang, sondern im Rahmen von der Jugendwohngruppe damals. Da hatten wir jemand aus Somalia, der mutmaßlicher Kindersoldat war, also zu uns kam und schwer zu kämpfen hatte. Und der wurde von seiner Familie quasi wegentführt. So. Und dann hat er, nachdem er bei uns war und sich über Jahre stabilisiert hat, Schule gemacht hat, hat er dann nochmal einen Versuch gewagt, irgendwie da Kontakt aufzunehmen und hat dann nach 10 Jahren oder 12 Jahren tatsächlich im Nachbarland seine Familie wieder getroffen. Und das war sehr emotional für ihn, aber auch für uns als Betreuer natürlich, das zu begleiten.
Also ab und zu gibt es dann für euch auch tolle Erlebnisse, also Erfolgserlebnisse, das sagt ja schön und da weiß man, warum man es macht.
Ja, das weiß man jeden Tag eigentlich tatsächlich. Das ist das Schöne an dieser Arbeit. Das ist eine sogenannte KOM-Struktur, sagt man bei uns in der Sozialarbeit. Also die kommen zu uns freiwillig, weil sie was von uns wollen und nicht, weil sie wie in Wohngruppen keine andere Möglichkeit haben. Und das ist einfach eine sehr schöne und befriedigende Arbeit, weil die kommen, wollen was von uns, wir können die versuchen zu unterstützen, was uns meistens sehr gut gelingt. Und die gehen dann einfach ein bisschen erleichterter wieder nach Hause und freuen sich und sagen Danke. Und das ist natürlich für uns besonders schön.
Radio Free FM, 102.6% Music.
Jochen, du hast jetzt mehrfach angesprochen, dass gerade Ausbildung, Arbeit ein ganz wichtiges Thema ist. Aber es ist ja nicht so ganz einfach, Arbeit zu finden, auch Ausbildungsstellen zu finden, mit dem Jobcenter umzugehen, mit der ganzen Digitalisierung. Erzähl mal so ein bisschen.
Ja, das ist tatsächlich ein ziemlich großes Problem für viele, weil wer noch nichts mit dem Jobcenter zu tun hatte, glücklicherweise, der bekommt es natürlich auch nicht mit. Es war früher so, dass man die Jobcenter-Mitarbeiter, die zuständig waren für die jungen Leute, anrufen konnte oder eine E-Mail schreiben konnte. Das haben sie leider vor ein paar Jahren wieder einkassiert und man kommt jetzt nur noch in einem Service-Center raus, die den Fall eben am Computer aufrufen können. Aber mit denen kann man nicht 1:1 irgendwas absprechen. Und besonders erschwerend kommt hinzu, dass die Zugänge digitalisiert wurden. Das heißt, man meldet sich an, E-Mail und Passwort, das kennt man noch. Das können die jungen Leute auch ganz gut, die sind ganz affin mit dem Handy. Aber mittlerweile geht es nicht mehr ohne eine Zwei-Faktoren-Authentifizierung. Und wenn das dann da steht, allein, und ich die Sprache nicht spreche, dann wird es natürlich richtig schwierig. Und das ist auch für uns als Mitarbeiter eine Herausforderung, da irgendwie klarzukommen, wie das funktioniert, wie man das machen muss. Und wenn man beim Jobcenter ist, die sagen, ja bitte, Antrag online stellen. Und dann stehen die da und wissen nicht, was sie machen sollen. Und da kommen dann wir wieder ins Spiel.
Und das ist ja manchmal auch, wenn ich manchmal Anträge online stellen muss, so Bewerbung, ist selbst für mich manchmal ein bisschen lästig, also was die da alles dann wissen wollen. Und da unterstützt ihr die dann aber.
Genau, also wir richten das zusammen ein. Das ist schon ein ziemlich komplizierter Prozess. Bestenfalls kriegen wir das hin, dass sie selber verstehen, wie das funktioniert. Weil da liegen die nächsten Tücken, weil man kann online den Antrag stellen, man kann online mit dem Jobcenter kommunizieren, Fotos hochladen, wenn die irgendwelche Lohnabrechnungen oder so wollen, von Minijobs oder so. Das ist auch ziemlich toll, wenn man das richtig anwenden kann. Das Problem ist nur, wenn ich sage, ich mache Online-Kommunikation, dann kriege ich keine Post mehr nach Hause. Wenn die jungen Leute Online-Kommunikation anklicken, aber nicht wissen, wie sie die Nachrichten abrufen können und gar nicht sehen, wenn sie einen Brief kriegen, einen elektronischen, dann passieren da Versäumnisse, dann wird unter Umständen die Leistung eingestellt, bis wir dann vielleicht mal auf die Idee kommen, das ist auf Online-Kommunikation umgestellt und müssen es wieder auf Postversand umstellen, dass die Leute was in der Hand haben, sehen, oh, ich habe da was, verstehe ich nicht, brauche ich Unterstützung. Also das ist einfach... Ja, wenn es funktioniert, toll, aber wenn es halt eben nicht funktioniert oder das nicht richtig verstanden wird, dann wird es richtig kompliziert und hat wirklich negative Auswirkungen.
Ja, ein anderes Problem ist ja, Ausbildungsplätze zu finden oder einen Arbeitgeber. Wie unterstützt ihr die da? Was habt ihr da für Erfahrungen gemacht?
Also es ist schon so, dass die von Seiten des Jobcenters oder Agentur für Arbeit Stellenvorschläge bekommen. Das ist auch gut. Die meisten haben keinen Laptop zu Hause oder keinen Computer, geschweige denn einen Drucker. Das ist einfach, haben die einfach nicht, die allermeisten, oder können sich es nicht leisten. und sind dann überfordert. Und das heißt, dann kommen sie zu uns. Meistens ist es so, dass sie Freunde kennen, die irgendwo arbeiten, die sagen, die suchen noch jemand. Oder wir verweisen sie tatsächlich viel auch an Zeitarbeitsfirmen, zweischneidiges Schwert. Es gibt sehr gute Zeitarbeitsfirmen in Ulm und es gibt weniger gute bis überhaupt nicht gute Zeitarbeitsfirmen in der Region. Da können wir ein bisschen helfen, dass wir sie da so ein bisschen lenken können. Und bestenfalls wollen sie die meisten auch eine Direktanstellung, aber das ist oft illusorisch. Und dann lieber, sage ich jetzt mal, den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Das sehen die meisten auch so, weil sie weg wollen vom Jobcenter eben, dass sie dann teilweise dann eben über Zeitarbeitsfirmen erstmal einsteigen. Manchmal auch dann vermittelt werden in längerfristige Arbeitsverhältnisse.
Und was sind das für Arbeitsverhältnisse oder für Arten von Arbeit? Sagen wir mal Pflege, Reinigung, Lagerarbeit oder so. Was machen die?
Also die unqualifizierten Helferjobs, das sind tatsächlich hauptsächlich, ist das weniger Pflege. Da braucht man gewisse Ausbildung, gewisse Vorkenntnis. Das ist nicht so einfach, aber es ist tatsächlich Reinigung, Lager. Wir haben auch viele, die Lager und ähnliche Sicherheitsfirmen gibt's auch. Wenn die eine Schulung machen, können die in dem Sicherheitsbereich auch arbeiten, entsprechendes Führungszeugnis vorausgesetzt. Natürlich, das sind solche oft auch unattraktiven Jobs auf Baustellen, Baugewerbe, wo die sich oft ziemlich abplagen, um eben ein einigermaßen gutes Auskommen zu haben.
Ja klar, und denen drückt man natürlich oft die Drecksarbeit dann aufs Auge, oder?
Ja, also das ist an sich, sage ich jetzt mal, also das Phänomen besteht ja schon länger, ob das jetzt bei den in den 60er Jahren war, wo man da die Leute ins Land geholt hat, um die Fabriken voll zu kriegen und da Arbeitskräfte zu haben. Die sind oft im Niedriglohnsektor unterwegs, teilweise auch, obwohl sie höher gebildet sind, weil sie Abschlüsse nicht anerkannt kriegen oder die Unterlagen nicht haben. Das machen die auch, die Leute. Das richtig problematisch wird es dann, wenn Arbeitgeber das ausnutzen. Also, und das haben wir immer wieder, dass die denen irgendwelche Sachen erzählen. Wenn sie irgendwie in Urlaub gehen, dann kriegen sie halt an dem Tag kein Geld und was weiß ich, was wir da schon gesehen haben. Wir dürfen keine Rechtsberatung machen, das machen wir auch nicht, aber wir können natürlich verweisen, wenn wir entsprechende Verläufe sehen, wenn die mit Kündigungen zu uns kommen und sagen, was sie da ausgezahlt haben oder was die Arbeitgeber ihnen erzählen, dann können wir sagen, das stimmt definitiv so nicht. Das ist nicht entsprechend der Rechtslage und dann können die sich da weiter Unterstützung holen.
Das kann dann auch mal das Jobcenter machen, solche Sachen, oder? Also so solche rechtlichen Geschichten, wenn man sagt, okay, die zahlen jetzt nicht oder müssen die dann zur Gewerkschaft oder wie läuft das?
Nee, die müssen tatsächlich Klage beim Arbeitsgericht erheben.
Okay.
Und dann gibt es als im ersten Schritt ein Gütetreffen. Da wird dann die Firma eingeladen und die jungen Menschen, dann wird das dem Richter vorgetragen, was da in der Klage drinsteht. Und dann wird in der Regel wird sich dann irgendwie in der Mitte getroffen. Das ist für die jungen Leute nicht schön, aber immerhin besser als nichts. Oder man wird sich nicht einig und dann geht's wirklich zum Gericht, wo dann auch Kosten entstehen. Im ersten Schritt entstehen keine Kosten. Das ist immer super für die Jugendlichen und das Arbeitsgericht ist da auch sehr pro Arbeitnehmer, sage ich jetzt mal. Das ist wirklich eine tolle Sache. Aber es birgt die Gefahr, das wusste ich auch nicht, das habe ich lernen müssen, dass dann, wenn das so eine Abfindung dann kommt, die sagen, okay, 2.000 Euro oder 2.500 Euro, wenn man dann beim Jobcenter ist, dann ist das natürlich weg. Obwohl es eigentlich erarbeitet ist, aber das ist Zuflussprinzip. Und wenn es dann ganz dumm läuft, wird es dann auf 6 Monate aufgeteilt, weil es irgendwie einen bestimmten Satz übersteigt.
Oh mein Gott.
Und dann hat man danach, obwohl man eigentlich dann um sein Geld schon mal vom Arbeitgeber betrogen wurde, kriegt man es dann auch noch abgezogen. Und das ist natürlich super bitter. Also da muss man sehr auch auf so kleine Fallstricke muss man achten.
Oh ja. Aber ihr helft denen da so ein bisschen.
Ja, wie gesagt, Rechtsberatung dürfen wir nicht machen,
ja, klar,
aber wir können ihnen sagen, aha, okay, alles klar, du hast so und so lange gearbeitet, so und so lange Urlaub gehabt, so und so viel Urlaub ist übrig, du hast keinen Urlaub ausgezahlt bekommen nach dem Ende der Arbeit, das ist nicht recht. Ja. Und da kann man, wenn du da Unterstützung brauchst, das Arbeitsgericht hilft denen, die gibt denen einen Vordruck mit, das kann ich mit denen dann schon ausfüllen. Da stehen Fragen, dann frage ich denen, dann trage ich das ein, dann kann man es einreichen.
Okay. Ein anderes Problem ist ja die Anerkennung von Abschlüssen. Wie sieht es damit aus?
Das ist eigentlich ganz gut geregelt und funktioniert auch ganz gut, auch wenn es lange Zeit in Anspruch nimmt. Es gibt eine Anerkennungsstelle in Ulm, die für die Anerkennung von Abschlüssen, Schulabschlüssen und Berufsabschlüssen zuständig ist. Das läuft dann über Stuttgart. Aber es dauert halt lang. Das größere Problem ist, dass sie oft die Unterlagen einfach nicht haben, weil die vernichtet wurden, verloren gegangen sind, sie nicht mitnehmen konnten und dann im Heimatland verschollen sind.
Free FM auf 102,6.
Jochen, wie sieht denn die Zukunft von Loggerhead aus?
Ja, das ist eine gute Frage. Im Moment sieht sie ziemlich düster aus, aktuell ehrlich gesagt, weil die Fördermittel vom Ministerium für Soziales eben ausgelaufen sind und wir im Moment uns gerade über Spenden und Eigenmittel das betreiben. Da bin ich meinem Arbeitgeber, dem Oberlin, sehr, sehr dankbar, dass er so viel Herz haben und das die Notwendigkeit sehen, dass sie uns jetzt da weiter noch unterstützt haben, dass wir offen lassen konnten. Genau, und wir sind drauf und dran, Fördermittel zu beantragen. Wir haben einen großen Förderantrag gestellt. Der wurde Ende Mai leider abgelehnt mit der Begründung, dass sie überflutet werden mit Anträgen. Das hört man überall, werden Mittel gestrichen und entsprechend werden Soziallotterien, wo man die Anträge stellen kann zum Beispiel, überflutet mit Anträgen. Und wir haben da leider den Zuschlag nicht bekommen. Das war ein ziemlicher Schock für uns, weil wir damit gerechnet hatten. Und die Vorständin beziehungsweise der Oberlin e.V. hat gesagt, okay, wir machen jetzt aber erstmal auf jeden Fall bis Ende Juli weiter. Aber Ende Juli haben wir jetzt dann. Und im Gespräch haben wir dann nochmal besprochen, was wir denn machen können. Und was wir brauchen, ist Zeit. Und Zeit ist Geld, auch bei uns. Und deswegen haben wir uns entschlossen, bei betterplace.org heißt es, das ist die größte deutsche Spendenplattform, glaube ich, wo man Projekte wo man Spendenprojekte einstellen kann. Da haben wir jetzt auch eins seit letzter Woche Freitag, glaube ich, drauf, wo wir versuchen, unter dem Stichwort Look Ahead kann man das eben im Internet finden und Better Place, die zumindest nochmal bis, sagen wir mal, Ende des Jahres die Tür offen zu halten, dass die nicht vor verschlossener Tür stehen, und da würden viele stehen und die haben auch das schon mitgekriegt und da ist ein bisschen Unruhe bei den Leuten, weil sie nicht wissen, wo sie hin sollen. Genau, und da versuchen wir jetzt zumindest in einem geringeren Rahmen das offen zu halten und weiter Anträge zu stellen. Also wenn jemand zuhört, der ein bisschen Geld übrig hat für uns oder sich für unsere Arbeit interessiert, kann sich gerne bei uns oder bei mir melden, beim Oberlin e.V. Schön wäre es auch, eine Firmenkooperation oder so vielleicht hinzubekommen, vielleicht gerade auch mit Firmen, wo junge Geflüchtete einstellen und die wissen, wie wichtig unsere Arbeit ist. Weil ja, es ist so, macht uns immer wieder traurig zu merken, dass es so schwierig ist, da Geld dafür zu bekommen. Und wenn wir uns überlegen, wie viele junge Menschen wir dann jährlich in sozialversicherungspflichtige Arbeit bringen, die Steuern zahlen, die kein Geld vom Jobcenter brauchen, wenn wir das zusammenrechnen, was da an Geld gespart wird, da werden unsere Stellen locker finanziert, aber es ist immer eine Zuständigkeitsfrage. Die Stadt Ulm sagt, wir haben kein Geld, wir müssen sparen, ist klar, die Kommunen sind klamm. Das Jobcenter sagt, ist nicht unsere Aufgabe, und von da sind wir so ein bisschen zwischen den Stühlen immer.
Also einer schiebt es auf den anderen. Jetzt hast du mir vorher so einen Zettel oder so Notizen gegeben, so als Spickzettel, und da steht etwas von Zielgruppenerweiterung und Care-Liebe und solche Sachen. Erzähl noch kurz.
Genau. Also es ist tatsächlich so, dass wir seit Indalo-Zeiten erkannt haben oder für uns festgestellt haben, je früher wir die jungen Leute zu uns kriegen und unterstützen können, desto besser, und am liebsten auch mit deutschen Jugendlichen oder jungen Erwachsenen, weil es gibt genug junge Menschen, die auch mit dem Jobcenter Schwierigkeiten haben, mit Antragstellung oder Arbeit zu finden. Es sind immer diejenigen, die eh schon, mit denen das Schicksal vielleicht eh nicht so gut gemeint hat. Gibt genug junge Leute in Deutschland, die kein tragfähiges Netzwerk haben. Und wenn die erwachsen werden, wenn die rauskommen, egal ob aus Jugendhilfe oder nicht Jugendhilfe-Zusammenhang, da gibt's genug, die da Unterstützung brauchen könnten. Und die würden wir gerne bieten. Es gibt auch immer wieder viele junge Menschen zunehmend, die von Wohnungslosigkeit betroffen sind oder bedroht sind. Und die würden wir gerne auch, denen würden wir gerne einfach auch eine Anlaufstelle bieten. Und mit dem zusätzlichen Nutzen, dass die jungen Leute untereinander automatisch, so wie ich das vorher beschrieben habe, vielleicht wie das zwischen Afghanen vielleicht und Schwarzafrikanern war, dass die sich kritisch beäugt haben, dass die einfach zusammenkommen. Ohne dass man sagt, ihr müsst euch jetzt kennenlernen und eine komische Situation schafft, sondern die sind bei uns, die haben alle ein Anliegen, die kommen miteinander in Kontakt und ich glaube, das ist, was man zurzeit sehr gut brauchen kann. Das ist die Basis von unserer Gesellschaft, dass da ein gewisser Zusammenhang halt und Verständnis füreinander da ist, sonst funktioniert es nicht und das würden wir gerne bieten.
Zum Schluss noch ein, zwei Sätze, was habe ich vergessen zu fragen? Wolltest du noch irgendwas loswerden?
Ja, also mir kommt bestimmt im Nachhinein, wenn ich mir das vielleicht nochmal anhöre, was ich alles erzählt habe, gibt es bestimmt das ein oder andere, was ich vielleicht im Nachhinein noch anbringen wollen würde. Aber aktuell fällt mir da nichts ein. Ich bin sehr froh drum, dass wir die Plattform hier heute nutzen durften und es wäre sehr schön, wenn sich die Leute auch, die keine Gelder haben, um uns mit Geld zu unterstützen, aber wer Interesse an unserer Arbeit hat, darf sich sehr, sehr gerne melden und wir freuen uns über jeden, der sich interessiert für unsere Arbeit.
Ja, danke Jochen, dass du da warst. Das war die Plattform bei Radio Free FM. Es ging heute um Look Ahead, einem Projekt des Oberlin e.V. Mein Name ist Rudolf Arnold. Tschüss, bye bye, macht's gut.
Radio Free FM. Wir machen, worauf wir Bock haben.